bevor jeder jetzt reinrennt in den Wald
und Harry Potter mimt.
Ja, und Harry Potter spielt und meint, man könnte. Nein, das können nur ganz bestimmte Wurzeln der Sonnenmondspflanze. Und diese werden von der Elster angezeigt. Die Elster fliegt dorthin und pickt an dieser Pflanze. Ja.
Bei der Draußenzeit mit dem Naturpark-Ranger Andreas Rakas geht's ins Paradies. Genauer gesagt, ins Borkener Paradies. Das Landschaftsschutzgebiet bei Meppen kennt er wie seine Westentasche. Und als gelernter Biologe weiß er genau, was da so wächst, ob man es essen kann oder was da herumkriecht und fliegt. Sein Wissen gibt er sowohl in unserem Gespräch als auch bei seinen Naturführungen im Naturpark Botanger Moor gerne weiter. Los geht's, folge uns ins Paradies!
In der allerersten Podcast-Folge bin ich mit der Naturführerin Silke Hirndorf durch das Moor gelaufen. Mhm. Wir sind jetzt hier im Borkener Paradies. Ja. Also eindeutig eine Verbesserung, Andreas.
Ach, möchte ich so nicht sagen. Moor ist auch schön.
Du bist als Ranger im Naturpark Moor überwiegend unterwegs. Ja. Was ist da deine Aufgabe als Ranger?
Meine Aufgabe als Ranger ist, zum einen Naturführung zu geben, die Leute zu informieren. Aktiv, aber auch ich sag mal passiv mit solchen Infotafeln, wie wir jetzt vor einer stehen. Mhm. Meine Aufgabe ist auch, mich um weitere Infrastrukturelemente zu kümmern und dazu gern auch vor allen Dingen die Wanderwege, entsprechende Schilder aufzustellen, aber auch die Pflege der Wanderwege selbst, dass sie frei sind, dass sie weiterhin begehbar sind. Mhm. Das sind so meine Aufgaben dabei.
Wie bist du Ranger geworden? War das tatsächlich ein erlernter Job oder war das eher so eine Geschichte, das war eine Berufung?
Bei mir, ich bin Quereinsteiger, das sind auch viele andere Ranger. Also ich bin Biologe und hatte das Glück, hier bei uns als Ranger eingestellt zu werden. Mhm. Mein Kollege Hubert, hat richtig Ranger gelernt. Das ist GNL, der Lehrgang nennt sich, oder die Bezeichnung ist GNL, geprüfter Natur- und Landschaftspfleger.
Ja. Wirst du auch als Ranger erkannt, wenn du unterwegs bist? Oder sprechen dich die Leute auch eher mal an, Moment mal, sind Sie nicht der Förster hier?
Ja, sowohl als auch.
Weil du bist ja uniformiert, das muss man ja auch mal sagen.
Ich trage Dienstkleidung, ja. Ich trage Dienstkleidung nicht immer, oft nur zu offiziellen Anlässen. Ich möchte auch nicht immer, dass sie dreckig wird, weil wenn ich Tafeln aufstelle zum Beispiel, dann trage ich Arbeitskleidung, auch eine Warnweste. Dann bin ich absolut, dann wird jemand, der mich nicht kennt, wird mich nicht als Ranger ansehen dort. Aber ich werde oft schon die Leute sehen, dass ich aus der Natur bzw. aus dem Wald komme. Das hatte ich schon mal, wenn ich nach der Arbeit direkt zum Arzt gefahren bin zum Beispiel. Und man fragte mich nach meinem Beruf. So hatte ich das mal bei einem Facharzt, wo ich vorher nicht war. Und ich sagte, ja, Naturpark Ranger. Und die Arzthelferin guckte hoch. Ja, ich habe gleich gesehen, dass sie irgendwie aus dem Wald kommen. Also man erkennt mich schon, dass ich vom Fach bin, aber bringt das nicht immer mit Ranger in Verbindung. Aber auf der offiziellen Dienstkleidung ist es auch zu sehen.
Ja, du bist gelernter Biologe. Ja. Hast du da besondere Schwerpunkte in deiner Funktion als Ranger?
Mhm. Während meines Studiums habe ich mich vor allen Dingen, vor allen Dingen im Bereich der Insektenkunde hatte ich meinen Schwerpunkt, beziehungsweise Ökologie. Mhm. Und die Ökologie ist etwas, was ich hier auch einbringen kann, ja.
Welches der Naturschutzgebiete im Emsland, davon gibt es ja zahlreiche, liegen dir besonders am Herzen oder wo ist dein Steckenpferd?
Ja, ich mag die Moore.
Ja.
Weil ich selber auch im Moor aufgewachsen bin. Ich komme vom Twies, genau genommen aus Rühler Moor. Wie der Name schon sagt, da ist Moor. Man ist immer sehr schnell beim Moor, auch schon zu Fuß. Ich mag alle anderen Moore auch besonders gern. Ich mag das Geesmoor, ich mag das Vesuvia Moor. Auch so kleinere wie das Esterfelder Moor, was bei uns noch nicht so touristisch erschlossen ist, aber auch dazugehört. Des Weiteren, ich bin Angler und mag deswegen auch immer die Uferbereiche von Gewässern und dazu gehört dann auch das Borkener Paradies.
Dann lass uns doch mal hier gucken, weil wir sind ja hier am Elmsaltarm im Borkener Paradies. Dann wollen wir dich mal ein bisschen auf die Probe stellen.
Ja.
Sollen wir da hinten ans Dings gehen oder willst du lieber auf die andere Seite? Du hattest irgendwas von Hopfen erwähnt.
Den Hopfen, den finde ich eigentlich auch da, meine ich zumindest.
Und das andere war doch der Wasserpfeffer?
Der Wasserpfeffer, den finde ich auch dort. Also ich bin im Gedanken, weil, bin ich also den Weg ja schon durchgegangen. Bier
schon Brennnessel erkenne ich so. Da brauchst du nicht testen.
Aber beim Giersch kannst du dich, den kannst du noch mit dem Schierling verwechseln. Der Schierling ist aber nicht so häufig.
Will man nicht haben, tut mir leid.
Den Schierling?
Nee, den Giersch.
Ach so, ja, den will man nicht haben im Garten. Den haben wir den Römern zu verdanken. Die haben den aus dem Mittelmeerraum mitgebracht, als essbare Pflanze.
Na, so, schönen Dank.
So komisch das für uns heute auch ist, aber ja, die haben den mitgebracht. Die Spinnen, die Römer, das steht ja auch schon in den Asterix-Comics.
Was ist das hier, was hier so blüht?
Das hier, das ist das drüsige Springkraut, ein sogenannter Neophyt. Wenn du, was man mit Kindern manchmal machen kann, du kannst die kurz anpacken, die Samen,
die, ja, die Kapseln.
Ja. Wenn du da dran kommst, ups, da war das schon deutlich, oder mal eben mit Finger dran schnippen, die
springen
sofort
die
auf.
Sofort auf.
Haben auch da ja den Namen Springkraut. Es gibt auch in klein und gelb, das ist das einheimische Springkraut. Dies hier ist das drüsige Springkraut.
Krass.
Kommt eigentlich aus dem Himalaya. Ist als Garten- oder Zierpflanze hingekommen. Wird auch eindrucksvoll hoch von Wuchs her.
Man erschreckt sich jedes Mal, ne?
Ja, ne?
Ich tue einem ja nichts, aber...
Zack, oh, der flog bald.
Wir sind ja jetzt im Borkener Paradies unterwegs, Andreas.
Ja.
Haben uns hier gerade den rauschenden Ems-Altarm zugute tun lassen. Mhm. Die Meppener bezeichnen ja auch das Borkener Paradies gerne auch als Fersener Paradies.
Ja.
Borken oder Fersen? Was ist jetzt richtig?
Ich habe als Kind auch das Fersener Paradies, es als Fersener Paradies kennengelernt und habe erst später gelernt, die offizielle Bezeichnung ist Borkener Paradies. Wenn man sich die Karte anguckt, dann kann man das auch verstehen, wieso und auch die Geschichte, die dahinter steckt. Der Zugang, also die Ems macht hier eine Schleife in ihrer natürlichen Form. Und der Zugang war von der Seite von Borken her, von Hemsen-Borken, war somit im Eigentum der Gemeinde, Eigentum des Ortes Borken, wurde als Amentweide genutzt und wurde denen zugesprochen. Erst später wurde ein Durchstich gemacht, weil um die Schifffahrt zu verkürzen, sonst kommt's ja zu Fuß besser auf der Seite, bist du schneller da.
Das dauert halt alles ein bisschen.
Ja,
ne?
Richtig.
Früher hatte man noch mehr Zeit.
Man hatte mehr Zeit, irgendwann hatte man die Zeit nicht mehr, hat einen Durchstich gemacht und hat als Ausgleich von der Fersener Seite das Ganze zugänglich gemacht, hier über diese Wehrbrücke auch.
Mhm.
Und damit hat sich dann bei den Leuten hier der Name Fersener Paradies eingebürgert. Und ich frage bei Führung auch gerne mal nach, wer kennt das unter dem Namen Fersener und wer kennt das unter dem Namen Borkener Paradies. Und es ist oft so, wer auf der linken Seite der Ems wohnt, nennt es Fersener und wer auf der rechten Seite der Ems wohnt, nennt es Borkener Paradies. Ich komme vom Twies, ich wohne von der anderen Seite, ich kannte es nochmal als
Fersener. Du kommst von links, genau, du
Richtig.
Kommst von links. Der Ranger, der versteht sich ja als Mittler zwischen Mensch und Natur. Lassen sich Erwachsene bei deinen Exkursionen genauso begeistern wie Kinder und Jugendliche oder gibt es da Unterschiede?
Ich gebe mir Mühe, dass auch die Erwachsenen zu begeistern, beziehungsweise jeden zu begeistern. Aber es gibt schon durchaus Unterschiede. Also bei ein Kind kann ich auch schon mit einer Assel faszinieren. Während ein Erwachsener denkt, oh Gott, das ist eine Assel, kenne ich schon. Da muss ich nur ein bisschen.
Das ist hier total schmal.
Ja, da muss ich schon ein bisschen genauer sagen. Wenn ich dann noch sage, dass die Assel kein Insekt ist, sondern ein Krebs, dann hören die Erwachsenen schon mal zu.
Ja.
Also wenn ich Geschichten dazu erzähle, ne, und noch ein bisschen mehr bringe, auch als nur den Namen, dann ist das auch für die meisten Erwachsenen gleich interessanter.
Welche Touren bietest du so an, zu welchen Themen?
Ich biete hier ins Borkener Paradies, den Himmelfahrt ins Paradies an, immer zu Christi Himmelfahrt, aber auch zu anderen Tagen mal. Und auch Führung ins Moor. Moor, ein Lebensraum mit Lebenslauf zum Beispiel, im Geesmoor. Und ich führe auch in den ehemaligen Ems-Seitenkanal, in das leere Flussbett bei Hemsen. So, ich gucke ein bisschen, ob ich hier Hopfen habe. Normalerweise müsste hier Hopfen wachsen. So, da ist auch wohl Hopfen. Nicht so üppig, aber er ist da. Das ist dieses hier.
Das hätte ich never ever als Hopfen erkannt. Obwohl die, ja, die Blattform ist ähnlich, das stimmt. Ja. Aber
eindrucksvoller und eindeutiger ist das, wenn man Blüten hat. Ja, okay. Beziehungsweise die Fruchtstände, die aus den weiblichen Blüten entstehen. Weil Hopfen ist tatsächlich zweihäusig. Ah, genau da, da ist es, da ist es. Richtig. Das sieht aus wie auf dem Bierflaschenetikett. Ja, nicht ganz so mit so braunen Hüllblättern, aber.
Prost.
Aber ja. Genau, das ist Hopfen. Und wie ich schon dabei war zu erzählen, die ist zweihäusig. Das heißt, die Geschlechter sind auf unterschiedlichen Pflanzen verteilt. Es gibt männliche Pflanzen, es gibt weibliche Pflanzen. Und die männlichen haben, also sonst sind Pflanzen in der Regel ja zwittrig. Also ja, haben sowohl männliche als auch, die Blüte hat männliche als auch weibliche Bestandteile. Und beim Hopfen ist es so, dass es auf zwei Pflanzen verteilt. Bei der Brennnessel ist das übrigens auch so. Das ist die weibliche Blüte, beziehungsweise die Früchte, die aus der weiblichen Blüte entstehen. Ja. Und das wird zur Bierwürze genutzt. Hopfen, Lupulus auf Latein, einer der nächsten Verwandten ist der indische Hanf, woraus Marihuana hergestellt wird.
Mhm.
Und auch da ist es die weibliche Blüte, die verwendet wird.
Auch ein Bierchen kann entspannen, genau.
Ja, richtig. Aber die Hauptwirkung beim Bier kommt schon vom Alkohol und nicht vom Hopfen. Auch wenn der Hopfen etwas beruhigend
wirkt. Ich wollte nur ein bisschen schön reden.
Ja.
Wir kriegen eh nicht genug zusammen für ein Fässchen. Das schaffen wir nicht.
Nee, das schaffen wir heute nicht.
Vielleicht morgen.
Das wird ein Pinneken vielleicht. So, hier gucke ich mal nach Wasserpfeffer. Das könnte schon auftauchen. Ah, da ist er. Das ist der Wasserpfeffer. Ein Knöterich. Genau, ist sehr ähnlich mit anderen Knöterich, wie den Vogelknöterich. Oder
lange, schmale Blätter.
Genau.
Diese typischen Blüten,
ja,
die sich da ergeben.
Ja, wie so eine Ehre. Der Buchweizen ist übrigens auch ein Knöterich. So, beim Wasserpfeffer ist es so, die Blätter schmecken scharf. Und das ist aber auch nicht bei jedem gleich. Ich probiere jetzt mal.
Ja, mach du mal.
Ob das auch wirklich ist. Man muss schon ein bisschen länger kauen. Hm, so langsam kommt's. Weil erst schmeckt das nur grün.
Und gleich fließen die Tränen.
Ja, ich habe schon mal gehabt, dass ein Jugendlicher bei einer Führung, dass eben die Tränen kamen. Hm, der ist sehr mild.
Im Abgang.
Mhm. Der ist nicht, also ich schluck das nicht runter. Das ist zwar nicht giftig, ist essbar. Ja, so ein bisschen merke ich. Entschuldigung. Der ist nicht besonders scharf. Die können manchmal richtig scharf sein. Ne?
Also meinst du, ich kann es mal probieren?
Ja.
Ich kann es ja wieder ausspucken.
Du wirst es kaum schmecken. Ganz ehrlich, du wirst es kaum schmecken. Nur so ein bisschen. Guck mal, ob der ein bisschen mehr hat.
Ich bin ja sonst nicht so mutig wie du.
Ich sag auch, bei Führungen ist was für die Mutigen. Ich sag vorher Bescheid,
ja,
weil dieser scharfe Geschmack, der bleibt längere Zeit auf der Zunge und geht so nach 10 Minuten, Viertelstunde erst weg.
Mhm.
Und du willst eigentlich, dass das aufhört zu brennen.
Das wünsche ich mir auch gerade ganz doll.
Du hast einen scharfen Erwisch?
Wahrscheinlich, ja.
Oder bin ich schon so abgehärtet dagegen?
Nee, ist so gut, ist gut. Ja, ja, das reicht schon.
Man schmeckt schon.
Ja, ja. Man weiß, was man gerade getan hat.
Ja. Es geht aber vorbei.
Das ist ja ein schwacher Trost.
So nach einer Woche. Nee, nach einer Viertelstunde schon.
Vorsicht, Elektrozaun. Highland.
Ja, aber hier gibt es noch einen zweiten.
Jetzt geht's in die Prärie. Warum werden wir hier im Paradies vorgewarnt, Andreas?
Vor was denn?
Das ist ja die Frage.
Wir
sind jetzt eigentlich auf dem Weg in den Hudewald.
Ja.
Aber wir werden ja vorgewarnt über dieses Schildchen, dass hier noch mehr unterwegs ist als nur wir beide.
Ach so, du meinst die Rinder, die hier gehalten werden.
Ja.
Ja, deswegen gibt es ja auch den Elektrozaun hier. Zumindest für die Rinder, nicht für uns. Die Kühe tun einem nichts. Die sind manchmal wohl neugierig, die kommen wohl näher. Aber sie sind völlig, absolut harmlos. Es sei denn, man hat natürlich Angst vor Rindern. Dann sind sie zwar immer noch harmlos, aber dann kann so eine Begegnung unangenehm werden, aber ansonsten.
Hoppla, da haben Andreas und ich bei der Sabbelei total vergessen, dich als Outdoor-Fan darauf hinzuweisen, wie du das Borkener Paradies auf eigene Faust erkunden kannst. Die Radfernwege Emslandroute und Emsradweg führen durch das Landschaftsschutzgebiet. Bei dem Aussichtsturm, wo Andreas und ich unsere Tour begonnen haben, gibt es Sitzbänke für eine Picknickpause. Dort kannst du das Rad abstellen und gehen Hudewald spazieren. Oder du folgst den Knotenpunkten des Themenwanderweges Borkener Paradies. Die rund 7 Kilometer lange Tour gehört zu den sogenannten Moorlandpfaden im Naturpark. Weiter geht's!
Für die, die mit dem Begriff Hudewald nichts anfangen können, was ist ein Hudewald? Richtig.
Also ein Hudewald ist eine alte Nutzungsform, die hier im Emsland eigentlich überall angewandt wurde, weil wir auch sehr arme und karge Böden haben. Hudewald heißt, der Wald wird als Viehweide genutzt, kurz gesagt. Es gibt Hudewälder in unterschiedlichen Ausprägungen. Hier auch zusammen als Almentweide. Alment heißt für die Allgemeinheit. Das ist aber nicht so, wie wir das heute verstehen würden, sondern wer zu dieser Allgemeinheit gehörte, wurde im Hölting, im Holzgericht festgelegt. Weil auch der Hudewald, das sieht zwar jetzt, ist ja eher eine Parklandschaft, aber das wurde früher als Wald verstanden, weil man hier auch die Bäume genutzt hatte. Und die Nutzungsrechte wurden im Hölting, im Holzgericht festgelegt. Wie viel Vieh jeder hier eintreiben durfte. Also man nutzte auch diese Schleife als Begrenzung, also die von Borken aus, als es wurde dem Ort Borken zugeteilt. Die Borken hatten Recht, hier ihr Vieh einzutreiben. Und sie haben die Landschaft auch entsprechend verändert. Es wurde schon im Vorfeld wurden Bäume gefällt, dass es nicht mehr ganz so waldig war. Es war mehr Parklandschaft, so wie wir das jetzt auch sehen. Und die Bäume wurden oben gekappt. Man hat die nicht gerade wachsen lassen. Das Ziel war nicht, die schöne lange Balken zu gewinnen für Holzwirtschaft. Man hat die oben gekappt, damit sie mehr in die Breite wuchsen, mit möglichst niedrigen Ästen, sodass das Vieh auch noch an die Blätter kam. Darüber hinaus hat das auch noch die Früchte, also Eicheln und Bucheckern, wurden vermehrt ausgebildet und wurden auch als Futter genutzt. Hier wurden aber auch nicht nur die Bäume genutzt, beziehungsweise Laub der Bäume als Futter, sondern auch die Vegetation allgemein. Und man hat hier nicht nur das Vieh grasen lassen, sondern man hat auch die Oberfläche abgeplackt, gerade zum Winter hin, um die als Einstreu in die Ställe zu bringen.
Und abplaggen, was ist das?
Abplaggen ist, ich setze eine Schippe oder einen Spaten unter die Grasnarbe, unter die Vegetationsnarbe und habe mir das halt diesen Soden auf eine Schiebkarre oder auf einen Leiterwagen gesetzt, je nachdem, wie gut ich ausgerüstet war. Weil im Emsland wir haben ja offene Sandstellen hier.
Ja.
Und das ganze Emsland besteht aus sehr viel Sand. Das hat uns die Eiszeit hier hingebracht. Und auf dem Sand, wer aus der Landwirtschaft kommt, und auch Gartenbau, der weiß, Sand hält nicht viel Nährstoffe, Sand hält auch nicht so viel Wasser. Die werden ausgespült. Und
ist denn das jetzt hier, was wir jetzt hier sehen, sieht wunderschön aus, leicht hügelig. Mhm. Wenn jetzt die Heide noch blühen würde, wäre es perfekt. Mhm. Ist das denn jetzt quasi Sand, der sich abgelagert hat mit der Zeit durch den Emsverlauf, der hier uns quasi umschließt? Oder ist das tatsächlich, sagen wir, was man so einmal als Dünenlandschaft beschreibt?
Letzteres, ja. Ja.
Ah, okay.
Also es gab hier durchaus Überschwemmungen und damit wurde auch Material hier abgelagert. Das hat das Borkener Paradies auch für die Tierhaltung interessant gemacht. Es war eigentlich nährstoffreicher. Allerdings durch die Nutzung der Plaggen hat man diese Nährstoffe wieder entfernt. Man hat es übernutzt und zurückblieb der Sand. Genau, der Sandboden ist ja nicht besonders fruchtbar und deswegen war Getreide hier kaum nicht so gut anzubauen. Und deswegen hat man auch die Heide und die anderen, die spärliche Vegetation als Einstreu genutzt. Quasi als Ersatz für Stroh und Heu, was man so nicht so hatte. Die haben sich damals zum einen nicht die Mühe gemacht, den Mist, der nachher übrig blieb, wieder hier hinzubringen, sondern das war ja schon eine ganz schöne Plackerei, die Plaggen auch in die Ställe zu bringen. Aber man hat das um den Hof in den Boden eingearbeitet, was denn dadurch, dass auch noch Kot und Urin drin hing, es war halt Mist,
ja.
Was dann auch noch Nährstoffe, also eine düngende Wirkung hatte. Und somit hat man die Eschböden hier aufgebaut, die ja dann auch, man kennt das aus Ortsnamen wie Plaggenesch oder Nordesch, Westesch, ne, in einigen Orten. Also in den Straßennamen ist das noch mit drin. Genau, die Plaggenwirtschaft gibt es nicht mehr in dem Sinne. Die Plaggenböden gibt es noch, ja. Manche nutzen die auch noch als landwirtschaftlichen Boden. Diese waren nachher so fruchtbar, dass auch wieder Getreide angebaut werden konnte.
Und warum hat man jetzt sich auf Rinder beschränkt? Und also ich kenne es jetzt von anderen Naturschutzgebieten auch nochmal. Da laufen dann Schafherden rum, halten eben alles kurz.
Ja, hier waren auch schon mal Pferde und die sind auch sinnvoll hier, weil die auch, weil zu dieser Pflege des Borkener Paradieses gehört auch, dass man immer wieder solche offene Sandstellen schafft. Und mit den Hufen können die das noch viel besser.
Mhm.
Ich denke mal, das liegt daran, welchen Pächter man gerade hat.
Ja. Ist das jetzt hier ein typischer Hudewald? Also
zu den Pflanzen, die ich hier habe, zum einen das Dominierendste hier ist die Heide. Ne? Ja, die Blüte ist zwar jetzt schon so im August ist sie komplett am Blühen. Ich habe hier das Silbergras, jetzt muss ich mal gucken, da, ganz spärlich.
Mhm.
Wächst hier, weil es mit mageren Böden zufrieden ist. Ich habe auch den Sauerampfer hier, auch der mag magere Böden. Man kann im Sauerampfer auch ansehen, wie viel Nährstoffe er kriegt. Je mehr er kriegt, desto größer wird er. Je kleiner er bleibt, desto magerer der Standort. Und das ist was ganz Besonderes, die mag ich besonders gern. Das ist Rentierflechte. Manchmal sage ich aus Versehen Rentiermoos, aber es ist kein Moos, es ist eine Flechte. Eine Flechte ist eine Symbiose aus Pilz und Alge. Und die sind hier so stark verästelt. Die werden auch im Modellbau gerne als für Büsche und sowas alle genutzt.
Ähnlich so ein bisschen dieser Stacheldraht.
Richtig.
Das ist nicht eben
kräftig
gewachsen.
Jetzt hatten wir in letzter Zeit viel Regen und auch heute Morgen noch. Die sind richtig nass. Wenn die trocken sind, dann brechen die auch ab. Ich habe da nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn ich da mal drauf trete und die abbreche, weil so verbreiten die sich auch. Die sind hier oben verästelt und wenn die trocken sind und abgebrochen sind, dann bleiben die im Fell von Tieren hängen und verbreiten sich dadurch dann auch. Das gibt so ein richtig knisterndes Geräusch, wenn man hier so im trockenen Sommer über größere Flächen mit Rentierflechte geht. So, ich gehe mal vor.
Ja.
Das wird gleich sandig. So, hier haben wir die erste große Baumgruppe, die wir nach den Dünen erreichen. Und hier, finde ich, sieht man sehr deutlich, was das Ziel des Kappens, der oberen, der Baumspitze, ja, was es bewirkt und was es auch das Ziel ist. Also hier habe ich einen sehr tief hängenden Ast. Da können auch Kühe dran grasen.
Das macht das Waldbaden ein bisschen leichter, ne?
Das stimmt. Kommt drauf an, wie man baden. Also man kann sich da quer auf den Ast liegen, der ist tief genug. Also wenn ich mit Kindern hier bin, die sind kaum abzuhalten, darauf rumzuklettern und auch rumzuwippen, regelrecht.
Wie sieht das aus mit dem Alter der Bäume?
Ja.
In so einem Hudewald?
Ja, die Hudeweide wird in dieser Form, also dieses Kappen der Bäume, gibt es jetzt nicht mehr, außer in der Meppner Kuhweide hat man das noch mal gemacht, gezielt. Die Bäume sehen aber auch etwas anders aus und nicht so natürlich wie hier. Die sind also schon mehrere hundert Jahre alt. Mhm. Da hinten ist ein Baum, da können wir das mal eben ausmessen. Ja, wenn ich frage, egal ob Kinder oder Erwachsene, wie bestimmt man das Alter der Bäume, sagen alle gleich Jahresringe. Dann müsste ich diesen Baum fällen, dann wäre er weg. Zum einen dafür, dass es schade um den Baum wäre, wäre es ein regelrechter Frevel, diesen alten Hudebaum zu fällen.
Auf jeden Fall.
Ja, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, wie man sich dem zumindest annähern kann, dem Alter. Und zwar ist das so eine Faustformel aus der Forstwirtschaft. Den Umfang mal bei Eichen, also das ist baumspezifisch, bei Eichen ist es den Umfang des Baumes mal 0,8.
Das heißt, tada, ich bin vorbereitet.
Maßband. Wunderbar.
Ich habe ein Maßband dabei. Dann lass uns mal hier um den Baum rennen.
Ja.
Hältst du fest? Ich laufe los.
Oder so. Moment, wir gehen mal da, wo es einfacher ist.
Ja.
So, sollte in ungefähr 1,50 Meter Höhe.
Okay.
Ja, muss nicht so ganz genau, kommt es nicht drauf an. Wollen wir gucken, ob das Maßband reicht?
Das reicht auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja, stolze 341 Zentimeter.
So, Kopfrechnen schwach.
Ja, ich auch.
Jetzt brauchst du noch einen Taschenrechner.
Ja, ich glaube, ich habe sowas, hab sowas Ähnliches dabei. So, 341
ja.
mal 0,8. 272,8 schreibt er, also 200, um die 270 Jahre alt.
Ja, was der alles schon gesehen hat.
Ja, 270, in welchem Jahr bin ich denn da? Da bin ich 1730 sowas.
1730.
Ne? 1730. Ja, ja, da gab es noch Piraten und so. Also man, es gibt die, also man sagt, Truppen Napoleons hätten auch im Borkener Paradies kampiert. Also dieser Baum stand da schon mal. Ne? Ja, also es gibt auch Orte im Emsland, die sind nicht so alt. Und der Baum war schon vorher da. Ist aber auch ein sehr typischer Hudebaum, weit oben, also früh verzweigt, mit sehr tief hängenden Ästen. Vorsicht, hier sind ein paar Kuhfladen und ein Kaninchen doch.
Okay, danke für die Vorwarnung.
Also diese Eiche hat unten so ein, ja, so ein Knubbel quasi. Also
einen gewaltigen Knubbel aus Wurzelwerk.
Ja, aus Wurzelwerk, ja. Richtig. Also das ist ein Wurzel, eine Tellerwurzel sozusagen. Also es nimmt den ganzen Bereich hier ein.
Und das sind und eigentlich 1, 2, 3, 4, 5... 6 Bäume, ne?
Ja, 6 Stämme, die rauskommen.
Ja.
Ja. Ob das wirklich 6 Bäume sind, das ist schwierig zu sagen. Auch das können mehrere Bäume, Individuen sein, die ineinander gewachsen sind.
Ja.
Dieser Effekt, wie das zustande kommt, da muss man ein bisschen ausholen. Man sieht hier ab und zu mal so kleine Eichenschößlinge oder überhaupt Baumschößlinge rauskommen. Ja, hier ist es doch mehr die Traubenkirsche, ab und zu mal Stechpalme.
Stechpalme, genau.
Genau, aber ja, Eiche jetzt ein bisschen weniger. Aber das verwundert mich auch nicht, weil auch gerade auf einer Hudeweide kommt es vor, dass nehmen die Weidetiere auch gerne diese Schößlinge und fressen sie. Die müssen wohl sehr gut schmecken. Ich habe sie selber nicht probiert. Aber
käme auf den Versuch an.
Käme auf den Versuch an, ja, vielleicht sollte ich es mal.
Du hast den Pfeffer überlebt, das schaffst du auch noch.
Ja, richtig. ja, aber die mögen die ganz gerne.
Ja.
Und das führt dann dazu, dass ja, eigentlich sollten ja, die kommen halt nicht mehr so gut raus oder werden sehr früh auf Stock gesetzt. Viele überstehen das nicht. Aber manchmal landet so eine Eichel auch in einem Dorngebüsch. Und wir haben hier Schlehen und Weißdorn, die auch sehr stachelige Äste und Blätter haben. Und da beißen Kühe und Schafe nicht so gerne rein. Und da haben sie mehr Chancen, hochzukommen. Aber sobald die oben ihren Kopf raus, sobald die oben erreichbar sind, zack, ne, werden die schon wieder verbissen. Manchmal treiben die nochmal aus oder ein zweiter Schößling treibt nochmal aus. Dem droht dann dasselbe Schicksal, aber dieser Dornbusch wächst ja auch. Der wird auch immer größer. Also wird es immer höher und der Baum hat immer mehr Chancen, höher zu kommen und höher zu werden. Wird zwar immer wieder zurückgebissen, aber treibt wieder neu aus. Und am Ende hat halt eine Höhe erreicht, dass ihm der Verbiss nicht mehr schadet. Oder auch der Dornbusch so hoch ist, dass dort das Vieh nicht mehr rankommt. Und dann hat er eine Chance, zum Baum groß zu werden. Was vorher alles passiert ist, das zeigt sich dann genau hier in diesem vernarbten Bereich. Hier sind mehrere Pflanzen, die immer wieder zurückgebissen wurden. Das hat sich vernarbt, ist ineinander gewachsen. Für den Dornbusch, die Eiche ist nicht so dankbar seiner Amme gegenüber. Er überschattet ihn nachher und dann ist er weg. Ne? Also dann steht so ein Baum wie hier dort, mit der seine Narben seiner Jugendzeit unten hat und aber doch zum imposanten Baum groß geworden ist und auch früh oben abgekappt wurde und sehr stark verzweigt, wie das typisch ist für
den Baum. Also diese Schnitte kann man wirklich ganz deutlich erkennen. Das ist wirklich. Hast du noch irgendwas, was du uns unbedingt zeigen möchtest? Weil sonst, glaube ich, sind wir auch schon gut beisammen,
unbedingt
oder?
Nicht. Doch, etwas vielleicht noch. Dann gehen wir da lang. Mal gucken, ob wir es haben.
Weil die Rinder erwischen wir heute wohl nicht mehr.
Nee,
die entweder, haben sich
sie, entweder sind sie schon eingestallt, aber oder sie sind einfach woanders. Nicht gerade hier.
Da hätten wir Spaß.
So, hier mal ein bisschen Augen aufhalten. Wenn ihr was Violettes blühen seht, dann sagt mir Bescheid.
Was Violettes willst du? Aber eben keine Heide.
Nee, ein kleines Blümchen ist das. Ein wirklich kleines Blümchen. Vielleicht sehe ich es auch erst hinter der nächsten Düne. Wonach ich nach suche, ist der ehrige Ehrenpreis. Eine rote Listepflanze. Und auf Hudeweiden wie hier zu finden. Ist sehr klein. Und ja, wenn die Vegetation zu hoch ist, dann hat sie schon kaum eine Chance. Ja.
Das Mensch, ist Jasmin, Wahnsinn.
Sehr gut. Ich wollte schon gleich auf den. Das ist er. Schon fast verblüht. Nicht nur noch ganz wenig.
Aber da muss man auch sehr genau hingucken.
Ja. Aber das ist der ehrige Ehrenpreis.
Gibt es hier im Borkner Paradies noch mehr Pflanzen, die auf der roten Liste sind, die man hier sehen könnte, wenn man sie erkennen würde?
Ja, und zwar die obwohl rote Liste, da bin ich mir nicht so sicher, aber seltene Pflanzen habe ich die Sandnelke und die Sandglockenblume. Das sind, und ich habe, obwohl das ist nicht eine seltene, aber ich habe hier im Borkner Paradies die kleinste Blütenpflanze der Welt. Das ist die Zwergwasserlinse. Die habe ich im Zentrum dieser Halbinsel, also des Areals hier. Da ist auch noch ein Stillgewässer, ist so ein Tümpel. Und dort ist die Zwergwasserlinse zu finden. Das klingt nach sehr exotisch. Es ist wirklich die kleinste Blütenpflanze der Welt. Sie hat nur einen Stempel und ein Staubblatt. Das war es mit der Blüte. Und sie vermehrt sich in der Regel auch vegetativ, also durch Knospung und nur ganz selten durch geschlechtlich quasi. Und hört sich sehr exotisch an, ist es irgendwie auch wohl, aber
das
so.
Ist ja schon besonders.
Ja, richtig, was Besonderes, aber nicht unbedingt was allerseltenes Seltenes. Die kann ich auch in anderen Gewässern finden. Ja? Also es ist nicht so, dass das hier der einzige Standort ist, wo die sind. Habe ich auch noch woanders, aber ja, ist was Besonderes, die kleinste Blütenpflanze der Welt. Ich habe auch das Salomon-Siegel in den, ich habe da drin, weiter drin einen, ja, im bewaldeten Areal, ein Hartholzauwald. Da finde ich unter anderem auch das Salomon-Siegel. Auch das ist keine so seltene Pflanze. Die habe ich auch zum Beispiel im Esserfelder Forst und im Tinnerloh. Aber das ist so eine Zauberpflanze quasi. Also.
Wie sieht die aus?
Das ist quasi, ja, so am Stängel sind dann so immer gegenständig gehen dort Blätter ab. Mhm. Die sind auch so lazettförmig. Auf der Unterseite ist eine Reihe von Blüten, die dort wie so kleine Glocken dranhängen. Und auch im Moment sieht man die Früchte, das sind kleine schwarze Beeren, die hängen dann auch da drunter. Dazu muss man die Pflanze aber kurz, ist so ein Wedel, der aus dem Boden kommt, kurz anheben und dann sieht man auch die Blüten oder Früchte. Hat den Namen Salomon-Siegel, weil der Querschnitt der Sprossachse an das Siegel von König Salomon aus der Bibel erinnern soll. Das Besondere mit dieser Pflanze, ja, ist mehr so im esoterisch-okkulten zu finden. Sie gilt als Zauberpflanze und zwar soll man mit der Wurzel Schlösser öffnen können. Also als Zauberstab quasi. Aber bevor jeder jetzt reinrennt in den Wald und Harry Potter spielt und meint, man könnte. Nein, das können nur ganz bestimmte Wurzeln der Salomonspflanze. Und diese werden von der Elster angezeigt. Die Elster fliegt dorthin und pickt an dieser Pflanze. Ja.
Hast du es mal versucht?
Nee, ich habe zum einen die Geduld nicht aufgebracht und zum anderen als Ökologe weiß ich, die Elster hat überhaupt kein Interesse an dieser Pflanze. Da werde ich sehr lange warten müssen.
Ja.
Also, ja. Also in alle Türen, wo ich rein wollte, hatte ich bisher auch einen Schlüssel gehabt.
Aber für den Fall der Fälle wüsstest du mir zu helfen?
Dann wüsste ich mir zu helfen, aber dann brauche ich wohl etwas Geduld und sehr viel Glück. Ja. Und da, wo ich keinen Schlüssel habe, da habe ich auch eigentlich nichts verloren.
An dieser Stelle möchte ich kurz Danke sagen, dass du bis hier dabei geblieben bist. Höre doch auch gerne in unsere weiteren spannenden Folgen rein. Wenn du magst, folge doch auch gerne diesem Podcast und lass uns eine gute Bewertung da. Das hilft am Ende auch unseren Podcast-Gästen. Also nochmal herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß beim Hören.
Andreas, warum sollte man mindestens einmal mit dir auf Tour gehen und dich in Action erleben?
Ja, zum einen, weil man mir dann auch Fragen stellen kann. Also wenn ich mal eine Führung gebe, versuche ich möglichst alles zu erzählen, was ich weiß. Aber ich habe auch immer im Hinterkopf, nicht jeder möchte alles hören. Ich möchte ganz gerne meine Führung auf die Zielperson abstimmen. Das kann ich nicht immer, wenn ich einfach nur Leute habe, die mir zuhören. Ich sage auch manchmal bei Führungen vom Anfang an, fragt nicht direkt, ich muss keinen Monolog halten. Wenn ihr was wissen wollt, weil so weiß ich, in welche Richtung das geht. Und somit kann man dann auch noch mehr erfahren, weil sonst halte ich mich manchmal zurück und versuche auch meine Zeit einzuhalten.
Aber das Schöne ist, du weißt extrem viel und kennst vor allen Dingen jetzt nicht nur die lateinischen Namen, die ja auch nicht jedem geläufig sein müssen, aber man kann so den Blick hinter die Kulissen oder hinter die Pflanzen, wenn man so will.
Ja, ne? Also das Borkener Paradies, ich war als Kind zum ersten Mal hier mit einem Wandertag von der Schule, hatte neue Schuhe, die mir auch nicht 100 richtig gut passten. Ich hatte Blasen an den Füßen. Ich hab's gehasst. Ich fand das nicht gut. Und man hat mir auch damals nichts gesagt, was es damit auf sich hatte. Ich war später auch noch mal als junger Erwachsener mal hier zum Gucken und dann, ja, das war parkartig schön. Ich habe erst später richtig erfahren, dass das Borkener Paradies nicht nur, zum einen gibt es hier seltene Pflanzen und Tieren, es gibt hier auch den Mittelspecht zum Beispiel. Wie anfangs erwähnt, die Nachtigallen warten hier im Mai und Juni auf einen und man kann die schon gleich hören. Ja, darüber hinaus ist es aber auch eine Art Freilichtmuseum, aber das erfährt man nur, wenn man jemanden Kundigen dabei hat, der einem das sagen kann, dass das früher landwirtschaftlich genutzt wird und dass die Art der Landwirtschaft war, die man im Emsland angewandt hat, nicht eigentlich, weil man es musste, weil man nicht anders konnte auf diesen sandigen Böden. Das waren, diese Plaggenwirtschaft war ein Trick sozusagen, den Boden zu verbessern, beziehungsweise man hat andere Standorte abgemagert, um im Umfeld seines eigenen Hofes den Boden zu verbessern. Man hat die Bäume entsprechend bearbeitet, damit sie schön tief wuchsen, damit die auch noch mal was für die Pflanzen hatten. Damit hat man diesen einzigartigen Lebensraum geschaffen. Zum einen, das war nicht Absicht der Bauern damals. Der moderne Mensch sieht das Thema Landschaft nicht so direkt an, außer er kriegt dieses Hintergrundwissen vermittelt.
Der allererste Slogan der Emsland-Tourismus, der hieß damals ein Stück näher zur Natur. Damit haben wir quasi Emsland-Werbung gemacht. Und ich danke dir für diese tolle Draußenzeit. Das war schön.
Gern geschehen. Danke.
Wenn du auch mal mit Andreas Rakers im Naturpark auf Entdeckungstour gehen möchtest, findest du die Termine der Naturführung auf emsland.com und auf naturpark-mur.eu. Individuelle Touren können übrigens auch verabredet werden. Mach's gut!